Folge 184, liebe Advantagerin, voll liebe Patty, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge dieses Tennis-Podcasts am Tag nach dem Wimbledon-Finale. Wally ist mir wie immer virtuell zugeschaltet. Ich grüße dich.
Hi, Yannick. Bereust du, dass du nicht da gewesen bist in Wimbledon?
Ja und nein. Ja. Also gestern, muss ich schon sagen, hatte ich so eine permanente Unruhe. Ich bin dann auch 2 Stunden vor dem Finale ins Fitnessstudio, weil ich irgendwie so Unruhe hatte und habe mich da noch ein bisschen ausgepowert. Und ja, das kribbelt halt schon. Ich hatte dann mal durchgerechnet, ich war bei 3 Finals vor Ort. Also es war auch nicht das erste Finale, wo ich nicht vor Ort war. In US Open 2020 zum Beispiel nicht, das allererste und so. Aber ja, man hat schon das Gefühl, dass man da sein sollte. Auf der anderen Seite bereue ich die Entscheidung nicht, hier bei meiner Familie in der Nähe geblieben zu sein, jetzt kurz vor der Beerdigung. Und also es hat sich familiär auf jeden Fall richtig angefühlt, hier zu sein. Und war, glaube ich, trotzdem ein richtiger Mix. Ich konnte von hier ein bisschen was machen. Ein paar Medien, die auch gesagt haben, ist kein Problem. Das ist dann, wenn man jahrelang irgendwie vor Ort auch gezeigt hat, dass man dauerhaft vor Ort ist, dann geht sowas schon mal. Wolli, hattest du die Chance, das zu gucken? Es ging ja deutscher Zeit 17 Uhr los. Da wart ihr wahrscheinlich noch mitten im Doppel in der Bundesliga?
Ich glaube, da waren wir gerade fertig und dann ging es relativ zügig auf die Autobahn von Berlin nach München. Nochmal ein paar Kilometer wegdrücken. Es waren in den letzten 10 Tagen über 2.500. Also ich habe die ein oder andere Tankstelle gesehen in Deutschland. Aber ja, also ich habe leider nur die Highlights heute sehen können. Muss aber sagen, dass das Ergebnis fast genau so gekommen ist, wie ich es mir gedacht hätte. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Tennistipper, bin im Fußball ja stärker. Aber kleiner Insider, haben es ja schon mal angedeutet hier. Nee, aber ich bin ja nicht der Krasseste mit Ergebnisvorhersagen und so, aber ich hatte es, also das war so mein Gefühl, deswegen wollte ich die Frage hier mal zurückstellen, weil du sagtest, du bist nervös gewesen vor dem Finale, bist ins Gym gegangen. Hattest du das Gefühl vorher wirklich, dass er einen Shot hat, oder hast du eher gesagt, mal schauen, wird sie gönnen, aber hast du wirklich dran geglaubt aufgrund des Turnierverlaufs bis dahin?
Jetzt steigen wir schon voll ein, oder was?
Ja, wir sind ja live, ne? Also die Leute wollen ja auch was hören, ne?
Er ist auf jeden Fall eine andere Tennispersönlichkeit seit dem French Open-Titel. Im Auftreten, im Spiel, wir reden ja nur von ein paar Prozentpunkte, aber das sind ja genau diese paar Prozentpunkte, die den Hebel hin und her switchen. Und nachdem er dann Taylor Fritz auch rausgenommen hatte, auch wenn der mutmaßlich ein bisschen mehr Patellasehnenproblemen hatte als üblich, hatte ich schon das Gefühl, dass er auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Und hier auf dem Dorf, hier war so ein kleines süßes Dorffest und so weiter. Und die Leute assoziieren mich ja auch ein bisschen mit Tennis und meine Fußballjungs auch. Und ich wurde ständig gefragt, dann als er im Finale war, hat er eine Chance, hat er nicht eine Chance? Und ich habe dann genau so geantwortet, dass er auf jeden Fall konkurrenzfähig ist und ein anderer Mensch ist, erleichterter seit dem Titel und auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Aber ich habe tatsächlich getippt und Grüße an Toni, meinen Fußballkumpel, einen guten Kumpel, gehen raus, der könnte das bezeugen. Ich habe am Samstag eigentlich immer gesagt, das sind er in 4. Aber eng. Und so kam es dann tatsächlich auch. Ja. Und du hattest mich ja auch schon versucht, ein bisschen zu beruhigen offline, indem du gesagt hast, ja, ist jetzt schade, dass du nicht vor Ort sein kannst, Yannick, aber ich glaube nicht, dass er es holt, ja. So hattest genau. Du dich ja auch so ein bisschen. Aber man muss, also um mal alle mitzunehmen, also man muss unbedingt wertschätzen, welche Leistung Alexander Zverev da gebracht hat, inhaltlich, aber auch historisch, da kommen wir dann später noch dazu. Wir wollen natürlich heute über das große Finale sprechen und analysieren mit euch, aber auch Linda Noskova ja, wertschätzen für ihren Wimbledon-Titel bei den Damen. Und da wir hier einen Vollzeit-Bundesligaspieler im Podcast sitzen haben, wäre es auch ein bisschen töricht, wenn wir am Ende nicht auch ein bisschen über die Tennis-Bundesliga in Deutschland sprechen wollten, um kurz noch vorauszublicken, was wir heute mit euch vorhaben. Es gab auch Patreon-Fragen und wir switchen auch am Ende des Podcasts in den Patreon-Teil, den wir ja in der letzten Folge, wo Marcel Meinert zu Gast war, und in der Folge davor aus Bad Homburg mit Wally ausgelassen haben, weil Wally ja den direkt zum Flughafen musste, machen wir heute mal wieder einen Extra-Teil nur für Patreons. Weißt du was, Wally, wenn du jetzt, du hast es so schön schon auch eingeleitet, dann fangen wir heute anders an, fangen mit dem Herrenfinale an und reden dann über Linda Noskova, weil jetzt sind wir ja eigentlich schon voll drin gewesen. Ich habe das so wie viele, ich habe die Quoten noch nicht gesehen von Amazon, die haben das ja kostenlos übertragen. Man musste einen Account machen. Übrigens hört man den Hund, deinen Hund sehr laut schnaufen gerade, so ein bisschen wie Darth Vader, nur falls ihr das da draußen hört, wir haben keine bösen Mächte im Podcast zu Gast. Wally passt gerade alleine auf den Hundi auf. Wie heißt er nochmal?
Sky.
Sky ist eine Sie.
Genau.
Ja. Yeah. So, dann willkommen im Podcast. Einmal war sie auch schon in YouTube im Bild zu sehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wir sind nicht zu den dunklen Künsten hinübergewandert. Noch nicht im Advantage-Podcast. Erstmal möchte ich würdigen, nicht nur, weil Marcel Meinert so kurzfristig zu Gast war, aber die Coverage von Amazon Prime. Kritiker werden vielleicht sagen, Wolli, wenn man so ein Budget zur Verfügung hat, kann man auch sowas auf die Beine stellen. Aber ich fand die Berichterstattung schon ja, einzigartig im deutschsprachigen Raum, im Profi-Tennis-Bereich. Man kennt es ja ein bisschen von den Champions-League-Spielen im Fußball, die Amazon überträgt, die einfach selber Manpower kommen im Expertentum, die ja bei Champions-League-Spielen, das finde ich sogar ein bisschen übertrieben. Da stehen ja dann immer 4, 5 Experten. Ich finde nicht übertrieben, dass so viele Experten stehen und die sind ja auch immer sehr divers mit einer weiblichen Expertin und mit einem People of Color und so. Das ist natürlich gut und zeitgemäß, aber die Sprechdauer eines Fußballexpertens vor und nach dem Champions-League-Spiel ist runterzubrechen auf so 2, 3 Minuten und da finde ich, hat man dann im Tennis schon wieder mit so 5-Satz-Matches, wo man immer hin und her schalten kann und eine relativ ausgewogene, lange Vorbericht- und Nachberichterstattung hat, ganz andere Möglichkeiten, finde ich. Und das haben die schon explizit sehr gut genutzt. Hast du denn ein bisschen, hast du Amazon ein bisschen verfolgen können, so ein paar Spiele überhaupt, oder hast du das anders gemacht?
Ja, speziell beim Doppelfinale, also am Samstag, wo ich spielfreien Tag hatte. Und nach dem Doppelfinale dann auch die Vorberichterstattung auf das Damenfinale. Deswegen kann ich mich da ganz gut einklinken in das, was du gerade gesagt hast.
Und wie fandest du es?
Ja, sehr gut, sehr gut. Also ja. muss man sagen, fand ich einen echt richtig guten Job gemacht.
Kann ich mich nur anschließen. Natürlich kann man auch sagen, sie sind wieder sehr nah dran, auch am Zverev-Lager. Ist ja dasselbe wie bei Eurosport. Wenn der Bruder natürlich auch als TV-Experte auftritt, dann ist man automatisch sehr nah dran. Dann ist das, dann verschwimmen die Grenzen natürlich zwischen Journalismus und Nähe und Public Relation. Aber das könnte man bei allen sagen. Also zum Beispiel auch bei, wenn so aktive Trainer wie Sascha Baijin und so Expertisen geben. Das ist auch aber, glaube ich, diese Nähe ist so ein bisschen gewollt und wird natürlich dann auch von den Moderatoren und Kommentatoren wie Moritz oder Marcel stellvertretend mal hier dann auch wieder ein bisschen aufgefangen. Deswegen finde ich das persönlich jetzt nicht so schlimm, aber verstehe auch, dass man das kritisieren kann. Aber ich wollte es einfach mal wertschätzen. Zum Finale. Welche Highlights hast du gesehen von Amazon, die YouTube-Highlights?
Genau, ja.
Okay. Also, ich möchte mal wertschätzen, dass all die Dinge, über die wir immer im Alltag reden, ja doch jetzt irgendwie schneller von Alexander Zverev umgesetzt wurden, auf dem allerhöchsten Niveau, unter dem allergrößten Druck, als ich mir das hätte vorstellen. Was war das jetzt?
Bei mir ist der Zug hinten vorbeigefahren.
Krass, okay. Vielleicht habe ich meine Kopfhörer heute zu sensibel eingestellt oder so. War fast erschrocken. Also, dass er all die Dinge, über die wir gesprochen haben, viel schneller umgesetzt hat auf dem höchsten Niveau und unter dem größtmöglichen Druck, als ich ihm das persönlich zugetraut hätte und habe. Und ich noch nicht endgültig durchdrungen habe, zu wie viel Prozent das tatsächlich diese Umstellung ist, an der er hart mit seinem Team arbeitet, und zu wie viel Prozent es tatsächlich dieser große French Open Titel ist, der noch viel mehr als ein Brustlöser gewesen sein muss. Wahrscheinlich ist es eine richtig gesunde Kombination aus diesen beiden Events, die ihn richtig konkurrenzfähig gemacht haben. Was wertest du größer?
Ich glaube, es ist schon der Grand Slam Titel, weil man hat die spielerische Entwicklung auch in den Monaten vorher gesehen, aber das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist und was er halt auch in den Interviews sagt, ist einfach das, was auch jeder in Gesprächen untereinander immer wieder gibt. Okay, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt kann er endlich frei spielen. Diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, das Gerede quasi, was vorher die ganze Zeit war, was dann in engen Momenten auch kommt in den Kopf, ja, bist du der einzige Spieler oder der beste Spieler, der nie einen Grand Slam gewonnen hat, hat sich halt jetzt in den letzten Wochen so stark täglich dahingehend entwickelt, dass es halt ist, okay, jetzt hat er eigentlich den Slam, jetzt hat er quasi alles, okay, vielleicht kann er noch einen zweiten gewinnen, und so tritt er auch auf. Und das ist für mich der größte Unterschied neben dem Spielerischen. Und da sieht man einfach, ja, was dann auch Selbstvertrauen mit Timing und Schlagqualität dann macht. Du hast anfangs gesagt, er ist ein völlig anderer Mensch auf dem Platz. Und ja, am Ende sind es dann Kleinigkeiten, ein bisschen mehr Zutrauen, ein bisschen mehr Sicherheit, weniger Zögern. Er hat jetzt nicht seine Schläge so krass verbessert innerhalb von 4 Wochen, was er jetzt in 4 oder 14 Jahren vorher nicht geschafft hat, sondern es ist einfach alles im Kopf, alles ein bisschen sicherer, ein bisschen weniger Zweifel. Und so einfach ich das jetzt auch runterbreche, so schwierig ist es, das zu schaffen. Also das kann man nicht mit Trainingswiederholungen schaffen, sondern da muss halt einfach im Kopf in gewisser Weise was Klick machen oder man halt einfach irgendwie in diesen, okay, ich habe jetzt Selbstvertrauen-Modus kommen, dass das passiert, weil die Qualität und die Fähigkeiten dafür hatte er schon immer. Und er hat dann auch einmal in einem Interview gesagt, dass es jetzt gerade eine Phase ist, wo es sehr, sehr gut läuft und er das genießt und versucht sehr in dieser Phase auch möglichst lange drin zu bleiben, weil es sehr, sehr leicht ist, da rauszufallen. Aber es ist sehr schwierig, da reinzukommen. In diesen Mut, wo man sagt, ja, jetzt läuft's, es fühlt sich alles ein bisschen leichter an und ich bin confident. So. Und das sind halt so die Faktoren, die für mich ausschlaggebend sind. Und in jedem Gespräch, was über Zverev gerade geführt wird, finde ich auf allen Ebenen, ist immer okay, jetzt hat's Klick gemacht, jetzt ist er endlich frei. Und wenn du das, glaube ich, so oft hörst, und dann auch selber dir immer sagst und das fühlst, kommst du irgendwann in diesen Modus rein, dass es halt auf jeden Fall Wirklichkeit wird.
Deine Antwort hat mir jetzt nochmal ein bisschen geholfen, auch selbst über das von mir vorher Gesagte so zu reflektieren. Es ist natürlich auch so, dass du, wenn du dein Spiel umstellst über Monate und daran trainierst, kristallisieren wir jetzt mal diese Vorhand, die aggressivere Vorhand hinaus, dass du die im Training schon umsetzen kannst, wenn niemand zuschaut, oder das dann wirklich im Spiel unter den Umständen so umzusetzen, dass man dann eine Portion Selbstvertrauen und Siege im Hintergrund braucht, kennt, glaube ich, jeder auf jedem Niveau. Kennst du als Tennisprofi, kenne ich als Amateur-Tischtennisspieler, wenn man etwas Neues einübt, oder mein erster Trainer hat zum Beispiel gesagt, ein Tischtennisaufschlag kannst du erst, wenn du dich traust, bei 9-9 im Fünften den mit der bestmöglichen Qualität auch einzusetzen. Ich glaube, die Amateursportler da draußen wissen genau, was ich gerade sage. Das ist, glaube ich, auch ein Element, und das hast du, glaube ich, auch gerade nochmal herausgearbeitet, was die Beobachter vor Ort gestern, die Journalisten, mit denen ich persönlich Kontakt hatte oder deren Texte und Berichterstattungen ich gelesen / verfolgt habe, unisono berichtet haben, dass es noch nie einen Alexander Zverev gab, der verhältnismäßig entspannt nach einer Grand Slam finalen Niederlage, da gab es jetzt ja schon ein paar von, das war die vierte, mit erhobenem Haupt, relativ entspannt und nicht so krass enttäuscht gesessen hat und einfach ganz normal analytisch und ausführlich preisgegeben hat, wie er sich fühlt. Das kennt man natürlich anders und ist ja auch total menschlich nachvollziehbar, wenn man an der letzten Hürde vor dem größtmöglichen Tenniserfolg scheitern ist immer so ein blödes Wort, das habe ich mir versucht im Sportkontext abzugewöhnen, aber da verliert und den Titel da nicht holt. Das war eine Erkenntnis. Aber Volli, um vielleicht nochmal alle auch abzuholen, die vielleicht so wie du auch nur die Highlights sehen konnten, weil sie beschäftigt waren, beruflich oder privat. Ich habe ausnahmslos alles gesehen, live, bin dran geblieben und würde vielleicht einfach mal so meine 2, 3 Knackpunkte teilen. Hast du schon anhand deiner Kontakte, deiner Highlights ausfindig machen können, woran es gelegen hat? Das fragt man sich ja immer, woran hat es gelegen?
Ja, genau, das fragt man immer. Und wenn man, also ich bin kein Fan davon, aufgrund von Highlights ein Match zu bewerten, weil ja. Highlights spiegeln, zeigen gute Punkte, aber zeigen nicht zwangsläufig, warum jemand gewonnen hat, weil man taktische Anpassungen natürlich nicht so gut sieht und die teilweise auch oder sehr oft in langweiligen Punkten passieren oder zu sehen sind. Was ich dich jetzt in dem Zusammenhang fragen wollte, ist, weil den Eindruck hatte ich schon bei den Highlights, selbst bei den Highlights rausgesehen zu haben, dass dieser Sturz, dieser das Verdrehen, Überstrecken des Knies ihn schon so beeinflusst hat, dass er auch deshalb verloren hat. Er hat es in der Aftermatch-Press-Conference auch angesprochen, dass es nicht so schlimm ist, aber er beim Aufschlag nicht so rauskam. Aber er kriegt unmittelbar in dem Zusammenhang, also im nächsten Spiel, glaube ich, nach dem Sturz, das Break.
Ja.
Und die Punkte, die ich da gesehen habe, da bewegt er sich genauso wie jemand, der sich nicht ganz traut, das Knie zu belasten. Trifft dann auch einen Ball am Rahmen. Und das passt dann halt auch einfach dazu, dass er dann 3-6, 4-6 verliert, wo dann ein Mühe Überzeugung fehlt, ein Schritt hier, und das soll dann auch keine Ausrede sein, aber ich würde schon sagen und oder dich auch fragen, ob du das auch so siehst, dass ihn das geschwächt hat.
Also Überzeugung fehlte nicht, aber du hast natürlich schon recht, dass das eine Bedeutung hatte, und das kennt, glaube ich, auch jeder Amateursportler und jeder Profisportler, egal auf welchem Niveau, wenn man so einen Fall hatte oder so, dass es halt, selbst wenn nichts Großes oder gar nichts passiert ist, dass es eine sekündige oder minütige Übergangsphase des Abcheckens des eigenen Körpers gibt, und auf Rasen kann man sich halt keinerlei Spielraum erlauben, weil immer nur 1, 2 Punkte entscheiden. Das vorgeschoben. Ohne dass es jetzt ein zu langer Monolog wird, aber es sind 4, 5 verschiedene Punkte, die ich mitgenommen habe aus diesem Match. Punkt 1. Alexander Zverev war der leicht bessere und dominantere Spieler für ungefähr 1,5, 1/3 Sätze. Was dem Zverev-Team und allen da draußen, die es mit Zverev halten, absolut Mut machen kann für die nächsten, ich sag mal, wenn er verletzungsfrei bleibt, 2 bis 4 Jahre. Ich sag, mit den Rückenproblemen und den Verletzungen, die er schon hatte, setze ich ihn jetzt mal nicht unter Druck, dass er so eine ganz lange Karriere auf absolutem Topniveau hat, wie Djokovic, Federer, Nadal. Das sind ja auch nicht die, mit denen man sich unbedingt vergleichen sollte. Aber die nächsten 2, 3 Jahre kann er sich auf jeden Fall da halten. Und das macht Mut, weil er in diesem ersten Satz und explizit im Tiebreak-Rally, ich habe ihn noch nie so stabil offensiv spielen sehen gegen einen absoluten Weltklasse-Spieler wie gestern in dieser Phase. Er hat durchweg gespielt um zu gewinnen und keinen einzigen Ballwechsel, um nicht zu verlieren. Stellvertretend dafür steht der verwandelte Satzball mit der Vorhand, die so massiv geschlagen wurde. Ja, er hat auch ein paar deutlich ins Ausgeschlagen, aber alleine, dass er sich gegen Jannik Sinner getraut hat, seinen in Anführungszeichen schwächsten Schlag so hart und effektiv zu schlagen und auch schlagen zu können, da gebührt ihm Respekt für. Und ich habe das auch heute bei ZDF heute geschrieben, dieser Schlag darf spätestens seit gestern nie mehr auch auf dem allerhöchsten Niveau als Schwachstelle bezeichnet werden. Ist einfach nicht mehr so. Also der Belgier aus Runde 1 hat es ja auch im Podcast, helfen wir nochmal gerade mit dem Namen, weil ich gerade so...
Alexander Blocks.
Genau, Alexander Blocks natürlich, hat es ja auch in einem Podcast nochmal sehr deutlich gemacht, wie überrascht er von Zverevs Vorhand war, Qualität und Härte. Das mal vorneweg. Er hat einen sehr schlechten Punkt 2, einen sehr schlechten, auf dem Niveau gesprochen, Tiebreak gespielt in Satz 2. Das ist aber auch sehr hart von mir formuliert, weil es halt auf Rasen nur 1-2 Punkte braucht in die eine oder andere Richtung, dann geht so ein Tiebreak weg. Sascha hat selbst in der Pressekonferenz gesagt, Knackpunkt war eine einfach verschlagene Vorhand, der erste Punkt im zweiten Tiebreak. Fakt ist auch, dass Sinner 4 Returns reingespielt hat und ihn in Ballwechsel gezwungen hat in dem Tiebreak. Und kurz vor dem Tiebreak und dann auch im dritten Satz, da kommen wir zum dritten Punkt, ist etwas passiert. Da gehen wir weg von Taktik und Technik-Volley und dann sind wir vielleicht auch wieder schon ein bisschen in Mutmaßung, weil er darüber nicht so gerne redet. Aber ich und Michael Stich hat es im Live-Kommentar auch erkannt, sein Energielevel ist um, lass es 2, 3, 4, nicht mal 5%, aber so in der Range gesunken. Er hat Anfang des dritten Satzes bei einer Spielpause 3 Energiegels genommen. 3. Diese, weißt du, die man so aus der Plastiktüte nimmt. 3 hintereinander. Hat dann auch die Minute ausgereizt und noch im dritten Satz sich auch einmal gespritzt. Aufgrund seiner Diabeteserkrankung. Soweit ich das überblickt habe, gab es im englischen und im deutschen Teil keine Frage dazu, ob das eine Rolle gespielt haben könnte. Verstehe ich auch, weil ich weiß, dass er nicht so gerne darüber redet nach Niederlagen, weil er nicht in diese Ausredenphase eintreten möchte. Aber es könnte, wie gesagt, nur in diesen einstelligen Prozentzahlen eine Rolle gespielt haben. Andrea Petkovic hat im Live-Kommentar, der war ja am Platz, gesagt, dass es dann, man hat es ja auch gesehen, es wurde schattiger und schattiger, ein Temperatursturz in Anführungszeichen gegeben hat um 4 Grad und deshalb auch die Aufschlaggeschwindigkeit und die Durchschlagskraft bei Zverev, der bis zu 80% Erste drin hatte, abnormal. Dagegen sahen die knapp über 60% von Sinner aus, als wäre das irgendwie eine schlechte Quote. Du weißt selbst, dass über 60% Erste keine schlechte Quote sind im Profi-Tennis, aber es wirkte halt so. Das in Kombination mit dem, was du angesprochen hast, diesen Fall bei seinem allereinzigen Break-Punkt, wo er dann selbst gesagt hat, in der Pressekonferenz, Wolli, hast du es gerade vorliegen, die Zitate? Ansonsten, ich scroll gerade hier runter. Das ist ein sehr interessantes Zitat. Hier, Pressekonferenz. Ich finde es gerade nicht. Naja. Genau, hier ist es. Ich habe mein Knie wieder überstreckt, ähnlich wie vor 2 Jahren. Ich hatte etwas Mühe, mich beim Aufschlag abzustoßen. Dadurch sank meine Aufschlaggeschwindigkeit. Es war aber insgesamt nicht so schlimm. Von der Grundlinie gab es keinerlei Probleme. Er saß gestern auf der Pressekonferenz mit einer leichten Schwellung am Knie. Er könne aber normal gehen. aber selbst wenn es ihn nur minimal bei der Aufschlagbewegung behindert hat, da sind wir wieder in diesem einstelligen Prozentbereich, kann das halt auch einen Unterschied gemacht haben. Also zum einen 4 Grad kälter, er kam mit dem Aufschlag ein bisschen schlechter durch und durch diese Knieüberstreckung. Der Breakball an sich, Wally, wir haben relativ viele Zusendungen bekommen auf meine Insta-Story, wo ich ihn gelobt habe für den mutigen Auftritt als anderer Mensch in diesem Grand Slam-Finale. Und es gab auch ein paar kritische Stimmen, Wally, ich hab die dir gar nicht vorab gezeigt. Da haben ein paar von unseren HörerInnen gesagt, er hätte bei diesem Breakball zu passiv gespielt. Und da muss ich, um ehrlich zu sein, aber ein bisschen widersprechen, weil es war ein zweiter Aufschlag von Sinner und Zverev hat den Return cross zurückgespielt mit der Rückhand und Sinner spielt den ebenfalls cross zurück in Zverevs Rückhand und Zverev entscheidet sich zu einem ganz seltenen Rückhand-Slice. Dazu hat auch niemand gefragt, das ist auch sehr spezifisch. Man hat nicht so viele Fragen in diesen Pressekonferenzen und muss gewisse Dinge abarbeiten. Das mache ich ebenfalls keinen zum Vorwurf, hätte ich wahrscheinlich auch nicht abgefragt, aber mich hätte interessiert, was sein Gedankengang dahinter war. Ich glaube, er wollte einfach was anderes machen und den Rhythmus unter Druck, Sinner unter Druck brechen. Sinner aber reagiert auf diesen Slice-Ball mit einem aberwitzigen Stoppball, den Zverev, der Zverev komplett auf dem falschen Fuß erwischt und dadurch rutscht er aus. So, und die Kritik, die bei uns auf Advantage-Podcast auf Instagram kam, war, dass da die Rückhand aktiver hätte gespielt werden müssen. Das ist aber so Kaffeesatzleserei. Ich finde es eher positiv konnotiert. Er hat versucht, was anders zu machen bei dem Breakball, um Sinner aus dem Rhythmus zu bringen. Aber Sinner hat perfekt darauf reagiert. Wie siehst du das? Explizit ja, diesen Ball?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil in so einem Moment du alle Entscheidungen intuitiv triffst. Mhm. Und deswegen ist es dann halt auch immer ans Ergebnis gekoppelt, die Diskussion dann danach. Wenn du einen Punkt gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Und wenn du einen Punkt verlierst, dann war es die falsche Entscheidung so ungefähr. Auch wenn man es gerade so nicht machen sollte. Du kannst auch auf den Return riskieren. Wenn du ihn triffst, richtig. Wenn er knapp ins Aus geht, eigentlich, wenn du dich danach gefühlt hast, trotzdem richtig. Mhm. Genau. Aber ich meine halt, in den Highlights gesehen zu haben, dass er sich nicht mehr so gut bewegen kann. Das meinte ich vorhin auch mit fehlender Überzeugung. Nicht in auf den diese Schlägen, Phase. Ja, sondern halt in den Bewegungen und vor allen Dingen, wenn das Knie belastet wird.
Genau, also er fällt, Sinner kommt rüber, erst sah es aus, als hätte er sich schlimmer verletzt, war, glaube ich, auch ein bisschen Schock dabei, und dann ist er aber relativ schnell aufgestanden, hat, glaube ich, auch zu Sinner gesagt, es geht schon wieder. Und dann stand es ja Einstand und die nächsten beiden Punkte gingen an Sinner, der hält sein Spiel und im nächsten breakt er ihn zum ersten Mal in diesem gesamten Match und es wird sicher, das, was du angedeutet hast, sicher eine kleine Rolle gespielt haben. Es gab einen einfachen Vorhandfehler, und dann war das Break weg. Aber in dieses switchende Momentum rein muss man auch sagen, und das ist vielleicht das Einzige, was man Alexander Zverev gestern konkret vorwerfen kann, diese extrem positive Körpersprache, diese Energie. Ich habe eben schon diese paar Prozentpunkte, die dann weggefallen sind, haben sich dann auch nur viel, viel kleiner als früher in negative Sachen umgekehrt. Er hat angefangen, ein bisschen mit der Box zu diskutieren, ein bisschen die Schulter hängen zu lassen. Ja, das ist jetzt wieder wahrscheinlich so Journalisten-Kaffeesatzleserei, aber wir sprechen halt von Kleinigkeiten. Das Momentum ist zu Sinner geswitcht und da gab es eine Phase, in der er halt ein bisschen schlechter war als Sinner. In dieser Phase ist auch das Break im vierten Satz passiert. Aber, und dann kommen wir zum letzten Punkt, was ich beeindruckend fand, war das allerletzte Spiel. Wenn du das irgendwo nochmal findest, guck dir das mal komplett an. Als Sinner zum Matchgewinn serviert. Und jetzt stelle ich eine These auf. Gegen alle anderen Tennisprofis dieser Welt, außer einen komplett fitten Carlos Alcaraz, der auf dem gleichen Niveau spielt in seiner Zone, Und Djokovic klammere ich jetzt mal mit 39 aus, als eine Stufe unten drunter. Gegen alle anderen Tennisprofis hätte er noch das Rebreak geschafft mit dem Tennis, was er im letzten Spiel gespielt hat. Und dann geht's nochmal richtig ab. Da waren klasse Ballwechsel dabei. Zverev hat Sinner zu einem brutal schwierigen Volley gezwungen, den Sinner trifft. Und er hat nochmal alles reingehauen und hat es ja ganz knapp nicht geschafft, ihn zu breaken. Und deshalb aber auch, weil Sinner da nochmal standgehalten hat, hat er auch verdient seinen Titel in Wimbledon verteidigt. Das musst du dir ja mal vorstellen, Wolli. Wir reden hier über den dominanten Spieler der Tour, der ganz klar Weltranglisten Erster ist. Und wenn Zverev ihn gestern geschlagen hätte, dann wäre Sinner der Tour-Dominator deutlich in der Weltrangliste, ohne einen der vier Grand-Slam-Titel aktuell zu halten. Auch absurd, ne?
Ja,
ist jetzt nicht der Fall.
Völlig absurd, ja. Das stimmt.
Ja, und das hat er gestern verhindert und war auch sehr, sehr erleichtert in der Pressekonferenz und hat Alexander Zverev über den grünen Klee gelobt und ihn jetzt als ernsthaften Widersacher tituliert. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt die Gretchenfrage, wenn wir vom Spiel wegkommen. Also das war so ein bisschen meine ausführliche Analyse mit diesen kleinen Punkten. Aber was, glaube ich, jetzt der letzte Punkt ist bei der Thematik ist, was bedeutet das jetzt für das Welttennis in den nächsten 2 Monaten bis zur US Open und auch langfristig? Ist er jetzt da ganz knapp hinter Augenhöhe, Jannik Sinner, ne? Ich meine, am Ende des Tages, wir stellen das jetzt sehr positiv dar, weil es auch genügend Anhaltspunkte gibt. Aber am Ende des Tages sind es trotzdem 10 Niederlagen in Serie. Und Sinner hat von den letzten 10 Partien auf Grand-Slam-Ebene 9-mal gegen Top-10-Spieler gewonnen. Sascha hat noch nicht so oft gegen Top-10-Spieler bei Slams gewonnen. Und gegen Sinner und Alcaraz, seit sie die Sinner und Alcaraz sind, die dominieren, auch noch nicht. Jetzt in Wimbledon war der erste Top-10-Sieg gegen Fritz seit Australian Open 25 Djokovic. Ja, also wo stehen wir da, Wolli?
Also ich muss sagen, dass ich die Situation nicht überbewerten würde, weil ich finde, aktuell hat sich das Level ein bisschen angenähert, weil Sascha sehr, sehr nah am Optimum spielt. Wir haben über seine Stimmung, über seinen Gemütszustand, sein Confidence-Level gesprochen, was sein Level einfach sehr, sehr nah ans Maximum bringt. Und ich finde, Sinner in den letzten Wochen eigentlich, das Paris muss man ein bisschen ausklammern, für seine Verhältnisse fast schon ein bisschen menschlicher. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen gedroppt vom Level, also von seinem absoluten Mount Everest Peak, und also einen, der jeden gnadenlos runterspielt, ein paar Prozent weniger, und deswegen war es meiner Meinung nach ein bisschen enger. Und jetzt ist halt die entscheidende Frage, wie lange Sascha dieses absolute Top-Level halten kann, weil ich erwarte nicht, dass Sinner quasi noch ein bisschen weiter nach unten fällt, sondern eher wieder nach oben hin pieken wird und dann halt auch auf anderen Belegen, wo sich Sinner, auch wenn er jetzt Wimbledon 2-mal gewonnen hat in Folge, vielleicht noch mal ein bisschen wohler fühlt, weil die Phase.
Der Satz ist auch geisteskrank eigentlich, ne?
Ja.
Du hast zweimal Wimbledon gewonnen und du sagst als Tennisprofi ja, aber auf den anderen Belegen fühlt er sich eigentlich wohler. Das macht Angst eigentlich.
Ja,
ne?
Du hast ja auch die letzten Jahre verfolgt, wie er auf Hardcourt gespielt hat. Da hat es nur links und rechts eingeschlagen.
Ja.
Und Wimbledon war halt auch gegen Dimitrov halt auch mal kurz vor einer Niederlage. Man weiß es nicht. Also da hatte man das Gefühl, okay, er ist vielleicht irgendwie schlagbar in seiner Prime, oder er ist in seiner Prime, aber auf absoluten Peak-Level, auf Hardcourt, war der kaum zu spielen. Es sei denn, Alcaraz hatte einen phänomenalen Tag, und deswegen bleibt es abzuwarten, wie lange Sascha wirklich, ich will nicht sagen auf Cloud 9, aber er ist wirklich, du hast es angesprochen, auch nach dem Match, er ist mit sich total im Reinen, und das hilft einfach, alles auf den Platz zu lassen, was man hat, und dann irgendwo okay damit zu sein, was auch immer dabei rauskommt, weil halt so viel abgefallen ist, weil er sich so viel selber bewiesen hat mit dem Roland-Garros-Titel, haben wir alles schon besprochen, und deswegen sehe ich halt, dass das Level gerade ein bisschen näher aneinander rückt, Aber bin gespannt, wie es dann, ja, natürlich dann auch wieder Richtung US Open und Hardcore Swing dann sein wird. Andere Bedingungen und glaube ich eher ein Sinner, der nochmal ein bisschen zulegt, als dass er abfällt. Und deswegen erwarte ich jetzt nicht eine große Wachablösung oder dass jetzt da ständig die Matches enger und enger werden, weil dafür war es in den letzten Monaten einfach zu oft dann doch eindeutig.
Er selbst hat zu der Thematik gesagt, ich habe sie, also Alcaraz und Sinner, dieses Jahr zwar nicht geschlagen, aber ich habe sie an ihre Grenzen gebracht. Er meinte damit, Alcaraz, wir erinnern uns alle an das ja sagenhafte Halbfinale bei den Australian Open, wo Alcaraz gegen Zverev und seine Krämpfe gekämpft hat und es dann noch in fünf gewonnen hat und bezog sich dann auf das kompetitive Match gestern im Finale. Die anderen Matches dieses Jahr gegen Sinner waren ja alle sehr deutlich. Und er hat noch allgemeiner formuliert, Zitat, irgendwie war ich immer nur die Nummer drei. Wenn ich also näher an sie herankomme, wenn ich natürlich mit ihnen zusammen die großen Turniere gewinnen kann, wäre das großartig. Ja, und er würde alles dafür tun, weiter, also was er auch im Halbfinale, im Viertelfinale und generell so, was er ausstrahlt, ist so ein bisschen der, das meine ich gar nicht gegen Dominic Thiem gerichtet, aber so ein bisschen der Anti-Thiem, Post-Grand-Slam-Sieg, ganz hungrig, Momentum weiter ausnutzen wollend, so wie du es gerade auch dargestellt hast, und hungrig sein auf mehr. Also da soll noch mehr kommen. Und ich glaube, wenn wir all das, was wir jetzt so zusammengetragen haben, zu einem Schlussstatement irgendwie formulieren sollten, dann ist es für mich eigentlich am deutlichsten so darstellbar, dass Zverev mit seinen vorhandenen Skills, seinem Hunger und dem, was er sich jetzt noch technisch und von der Ausstrahlung her drauf gearbeitet hat, für die nächsten Verletzungsfreiheit vorausgesetzt, konservativ formuliert 2, positiver formuliert 4 bis 5 Jahre, eine Basis geschaffen hat, weil er ja so konstant ist, Wolli, dass er immer in der Verlosung ist, Grand Slam, Viertelfinale, Halbfinale zu spielen, alleine von seiner Setzung, von seinen Head-to-Heads gegen die anderen Spieler, mal Fritz ausgeklammert, und den er jetzt auch ja besiegt hat und da vielleicht positiver an die ganze Sache rangeht, wo man nicht immer bei jeder Grand Slam-Auslosung sagen muss, oh, er ist aber in der Hälfte von Fritz. Dass er sich das erarbeitet hat, für die nächsten Jahre immer in der Verlosung zu sein und schon mal die Voraussetzung hat, dass wenn sowas passiert wie in Paris, dass einer fehlt und einer struggelt, dass er sofort zuschlagen kann. Diese Möglichkeiten können immer passieren. Alcaraz muss erstmal zeigen, wir sprechen hier über eine schwierige Handgelenksverletzung. Das kann langwierig werden. Also wenn Alcaraz da jetzt zurückkommt und sofort wieder die Sterne vom Himmel spielt, dann ist das nochmal ein letzter Beweis, zusätzlich zu den bereits 7 Grand Slams in dem Alter, dass er ein Außerirdischer ist, weil du weißt selbst, wie schwierig es ist, zurückzukommen von einer Verletzung, von einer Handgelenksverletzung. Und dann ist er immer in der Verlosung. Und wenn er dann noch eins draufsetzen kann, die zweite Kirsche auf die ohnehin schon große Torte, über die ganze Zeit jetzt auch bei Amazon geredet wurde, seiner Karriere, dass er in einem Grand Slam-Finale und oder Halbfinale und Finale ein oder sogar beide nacheinander schlägt, dann ist das der endgültige Ritterschlag der Ritterschläge. Aber er wird auf jeden Fall mit den Voraussetzungen, die geschaffen sind, immer als Herausforderer bereitstehen, wenn es was gibt, wenn es was zu essen gibt. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
Und
das war gut.
alleine das ist halt herausragend, sich das zu erarbeiten im Welttennis.
Ja, voll. Würde ich total mitgehen.
Gut, dann ist das doch ein schönes Schlusswort, das den Tennisfans sicherlich Hoffnung machen wird auf kompetitive Grand Slam-Turniere. Und ich möchte euch noch abschließend ein paar Statistiken mitgeben. Ich habe nämlich eine falsche Sache gesagt, Wolli, vorhin. Ich habe gesagt, 9 von 10 Top-10-Siege bei Slams von Sinner. Es sind sogar 21 der letzten 22 Matches bei Slams gegen Top-10-Spieler abnormal, die er gewonnen hat. Und 85 gewonnene Aufschlagspiele gegen Zverev in Folge. Und die Statistik, die mich bei Zverev am meisten beeindruckt hat, ist das richtige Wort, ist, dass er jetzt bei allen Grand Slams im Finale war, Olympia und ATP Finals. Und das haben nur ganz, ganz wenige Spieler seit 1988 geschafft. Es sind natürlich die großen vier, Nadal, Federer, Murray, Djokovic. Es ist, jetzt hätte ich fast gesagt, fucking Alcaraz mit Mitte 20 schon. Und Andre Agassi, der natürlich auch für sein Around-Game bekannt war. Und Alexander Zverev. Ja, das ist die Liste. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, auf welchem Niveau wir uns da bewegen.
Ja, ist ein cooler Club auf jeden Fall. Ja. Guter Roundtable für ein Abendessen. Ja.
Das, da könnte man safe Mäuschen spielen. Und auch immer wieder, wenn man solche Statistiken herauskramt, beeindruckend oder nicht beeindruckend, aber das führt einem nochmal vor Auge, wie schwer das ist und wie separiert das früher auch war, wenn da Sampras und Becker fehlen, die halt auf Sand gestruggelt haben und einige Spieler fehlen, die auf Rasen gestruggelt haben, wie Lendl und so. Gut. Cut zu den Damen. Linda Noskova, meine Damen und Herren, ist Wimbledon-Siegerin, die dritte Tschechin in 4 Jahren, die Wimbledon abgeräumt hat. Wir hatten ja aus einem negativeren Grund letztens in Bad Homburg über Tschechien gesprochen. Jetzt haben wir wieder einen positiven Anlass in einem rein tschechischen Finale mit Muchova, die ich ja selbst oder wir beide selbst in Bad Homburg begutachten konnten. Ich dann auch nochmal in der Pressekonferenz begutachten konnte. Und das war ein Finalmatch, das man als Achterbahnfahrt bezeichnen konnte. Und da hätte ich direkt eine Frage an dich, weil ihr wisst das draußen, die das geguckt haben. Sie hat ja, also Noskova, 6-2 und 5-2 geführt nach 68 Minuten. Das sah alles nach einem Blowout aus und hat dann 5 Matchbälle vergeben und den zweiten Satz noch verbaselt, hätte ich jetzt fast gesagt. Hatte selbst ein Eisen, wie man das sagt. Sie hat gesagt, sie hat es auf Englisch so formuliert, dass ihre Hand eingefroren ist, aber das kennt ja auch jeder, dieser Druck, dass man dann eisig wird und so weiter. Und sie hat dann den Platz verlassen. Das hatte ihr Trainer ihr am Tag vorher geraten. Wenn irgendwas ist, wo sie eine Zeitphase für sich braucht, nimm dir das, da sind wir wieder beim Thema Toilettenpause und so. Dann hat sie auf dem Weg raus die Bilder von den Trophäen gesehen und hat dann bei der Pressekonferenz ziemlich hoch angedeutet gesagt, ja, ich habe die Trophäen gesehen und habe dann gesagt, ich hole mir heute die große, mit der Kleinen will ich nicht nach Hause gehen. Und hat es dann im dritten noch gewonnen, wobei das Momentum ja komplett bei ihrer Gegnerin lag. Was macht das mit einem, wenn man so einen Eisenarm bekommt?
Ja, also das ist eine der schwierigsten Situationen, wenn man, finde ich, im Tennis den ersten Satz gewonnen hat, im zweiten Satz hochgeführt hat und den dann noch knapp verliert. Es gibt in der Jugend angefangen ganz, ganz viele Beispiele, wo dann der dritte Satz irgendwie 0-6 oder 1-6 weggeht, weil Spieler oder Spielerin das halt nicht gut verpackt. Mhm. Und manche schaffen das an manchen Tagen halt auch im Profibereich nicht und speziell beim Wimbledon-Finale, wo es jetzt nicht mehr darum geht, okay, hat die jetzt die Fähigkeit, mental zu kämpfen im dritten Satz, das braucht sie niemandem beweisen auf der Stage, aber trotzdem ist es einfach, wie ich gesagt habe, eine der schwierigsten Herausforderungen im Tennis, mit so einem Rückschlag umzugehen, speziell wenn man halt nicht nur die hohe Führung hatte, sondern mehrere Matchbälle. Und es ist halt auf Rasen einfach so ein bisschen ähnlich wie auf Teppich. Du kannst sehr, sehr dominant spielen, aber sobald du auch nur ein Stück an Tempo rausnimmst und ein bisschen weniger Überzeugung in deinen Schlägen hast, kann sich die Partie viel schlagartiger ändern als auf Sand beispielsweise, weil der fehlende Druck auf der anderen Seite direkt so viel mehr Zeit gibt und die Gegnerin einfach nochmal ins Spiel kommt. Also der Unterschied, wie hart du auf dem Gas stehst, ist, finde ich, auf schnellen Belägen nochmal ein bisschen extremer als auf langsamen Belägen. Also wenn du ein kleines bisschen rausnimmst, kann sich im Verhältnis die Spieldynamik viel mehr ändern. Und das passiert halt in solchen Situationen, wenn du Ja, natürlich. Also Wimbledon-Finale, wer da nicht halt wird, weiß ich nicht, der ist auch irgendwie kein Mensch. Und speziell in der Situation, also mehr als verständlich. Und da muss gar nicht so viel passieren, das will ich damit sagen. Also ein bisschen was an Überzeugung fehlt und du spielst ein bisschen verhaltener und plötzlich kann die Gegnerin übernehmen und du kommst gar nicht mehr in dein Spiel, was vorher ja 2 Sätze lang unglaublich gut geklappt hat. Also da hat sie ja so schnörkellos Aufschlag, erster Ball, Freiecke, viele Spiele, die gut durchgingen und ja, dann hätte es sogar selbst so fast gereicht. Also ein Matchball, das spielt Muchova, eine Vorhand Inside In nach dem Aufschlag hinten ins Eck. Den kann sie auch in der Situation einfach mal ins Ausspielen und dann gewinnst du das Match einfach mit, ja, dann gewinnst du das Match auch mal mit einem passiveren Return, weil es dann auch mal reicht, den Ball nur reinzuspielen. War in dem Fall nicht. Und dann, wie gesagt, da dann im dritten nochmal das Level anzuheben und da zurückzukommen, nicht so sehr in der Vergangenheit zu sein, immer über den zweiten Satz nachzudenken, brutal stark und dafür ist auch eine Toilettenpause da, weil im Basketball zum Beispiel gibt es auch das Timeout, wenn die gegnerische Mannschaft oder so die ganze Zeit Körbe wirft und du triffst keinen, nimmst du
Um
halt
den
die
Run zu
Regel wahr.
brechen.
Ja, du nimmst den Rhythmus und das passiert im Tennis mal durch eine Regenpause, mal durch irgendwas, was im Stadion passiert, also eine Unterbrechung durch die Zuschauer oder so. Oder du darfst halt den Platz verlassen. Zudem kann es halt auch mal sein, dass man bei der, wie soll ich sagen, erstmal Spieldauer und auch Anspannung irgendwann mal kurz auf Klo musst. Ja, so im Fußball gibt es auch eine Halbzeitpause. Und deswegen völlig legitim. Und wenn du das nicht machst, schadest du dir wirklich selber. Wenn du sagst, nee, sowas brauche ich nicht, ich spiele jetzt durch, es kann wirklich helfen, einfach als Reset für den Kopf einmal den Platz zu verlassen. Bin grundsätzlich, um es nochmal einzuordnen, kein Fan davon, immer wenn man einen Satz verloren hat, jedes Mal rauszugehen und so. Ja, nervt ein bisschen, aber man sieht es halt auch in anderen Sportarten, dass dieser kleine Break dann schon auch einen Unterschied macht, egal ob man sich das einredet oder nicht. Es hat faktisch schon einen Einfluss aufs Spiel.
Ist ja mittlerweile auch klar reguliert von den Regularien her. Und wir sehen es jetzt ja auch bei der Fußball-WM, gibt es ja auch Diskussionen, wie diese, viele nennen sie ja Werbepausen, das sind sie auch in echt, die Halbzeiten zu Vierteln jetzt eigentlich gemacht haben, was die dann auch mit dem Momentum so
Voll
anrichten. Das kann
sicher.
man, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen besser verstehen, wenn man die ganze Zeit im Tennis darüber redet. Außerdem reden wir ja über eine 21-Jährige. Ja, die in ihrem ersten großen Finale steht. Ihre Kontrahentin war ja 2023 bereits im French Open Finale. Ist jetzt ihr zweites Grand Slam Finale, wo sie unterlegen war. Und du hast es auch schon eben teilweise angesprochen von Noskova. Das Spiel ist ja auch auf Rasen so ein bisschen modelliert. Also ihr Aufschlag ist ja geisteskrank gut und ihr Plus-1-Ball mit wahnsinniger Aggressivität. Also wenn sie da in der Zone ist, das ist schon ein bisschen auffressend, was sie da macht. Und da wieder aus dieser Phase, und das wollte ich eigentlich herausarbeiten, wieder in dieses aggressive Spiel hineinzufinden, dass man durchschwingt, dass man halt nicht hart bleibt. Viele Spieler hätten sich gar nicht mehr hundertprozentig so lösen können. Hut ab. Und wer das Profitennis bei den Damen ja auch intensiv verfolgt, ja, ist einfach, es gibt einen viel größeren Kreis, also wenn man mal die Top 15 nimmt, die so einen Slam gewinnen kann, und sie ist jetzt Nummer 7 der Welt, aber bewegte sich ja so im Top 15 Bereich, also keine Unbekannte, hat Berlin gewonnen auf Rasen. Also ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, die sagen, das kommt voll der Außenseitersieg, kam aus dem Nichts. Das kann man halt so auch nicht mehr formulieren, das ist so ein bisschen töricht, finde ich. Sie hat Berlin dominiert, sie hat dieses Spiel modelliert auf Rasen und ist so eine ganz besondere 21-Jährige. Ich habe mit ein paar britischen Kollegen gesprochen, relativ schüchtern auftretend in den Pressekonferenzen, kein Lautsprecher, keine, die jetzt direkt als junger Star so krass vermarktet werden würde. So habe ich es gefeedbackt bekommen. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt, aber wir haben auf jeden Fall jetzt die nächste tschechische Grand Slam-Siegerin, auch mit einer bewegten Geschichte, das ging ja auch viral. Ihre Mutter ist leider an Krebs verstorben und sie hat dem Clay Magazine vor 2 Jahren noch ein Interview gegeben, also die Mutter, nicht die Spielerin, dass sie, dass eine ihrer größten Träume ist, ihre Tochter mal in Wimbledon spielen zu sehen. Und da hat sie nämlich gesagt, bei ihrem ersten Auftritt 23 oder 24, nicht, dass ich mich jetzt im Jahr vertue, konnte sie aus Health Reasons nicht da sein und ist dann tatsächlich im Jahr drauf ein paar Tage vor Wimbledon verstorben. Und jetzt, ein Jahr später, gewinnt sie Wimbledon und grüßt sie dann auch nach oben in der Siegerrede. Das war schon sehr emotional. Ja, also wer an Gott glaubt oder wer an was Höheres glaubt, war das auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, ein emotionaler Moment. Und jetzt auf Nummer 7 der Welt und wir haben eine weitere Herausforderin und Topspielerin, die wir mit einbeziehen müssen, wenn wir mal wieder scheitern daran, wer Grand Slams gewinnen soll im Vorfeld eines Turniers. Frau Swiatek ist nur auf Nummer 8, Wolli.
Ja, also.
Das ist ja brutal. Als ich das heute gesehen habe, dachte ich mir so, boah.
Ja, also wie du es gesagt hast, man hat halt in jedem Turnier jetzt gerade auch wieder durch die Rasenturniere, die natürlich immer ein bisschen besonderer sind aufgrund des Belags und der etwas anderen Spielweise, aber man hat halt schon einen deutlich größeren Favoritinnenpool als bei den Herren. Das ist schon cool eigentlich, dass du da eigentlich ab Viertelfinale da es relativ offen hast.
Ja. Wir kommen zu einer Hörerfrage von einen Moment, Multitasking, Yannick schlägt wieder zu, von Christian, Stamm-Patreon. Ihr wisst das, ihr könnt ab dem 2-Euro-Pledge monatlich kündbar eigene Fragen reinreichen. Und er hat geschrieben, in Wimbledon ging der Schlägerwurf einer deutschen Spielerin mit anschließender konsequenter Disqualifikation durch die Presse. Empfindet ihr die strengen Wimbledon-Regelungen als richtig? Er möchte folgende Hypothese zur Diskussion stellen. Diese strengen Verhaltensregelungen sollten auf regionale und nationale Tennisturniere in Deutschland ausgeweitet werden, um insbesondere bereits ganz jungen Sportlern Fehlverhalten abzutrainieren. Christian, das klingt so, als hättest du auf regionaler und nationaler Ebene schon einiges gesehen oder selbst erlebt. Ich sage ja auch als schüchterner Spieler immer, je tiefer man spielt, desto unfairer wird's im Einzelsport. Um alle kurz abzuholen, Wolli, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, es geht um eines unserer Top-Talente, Ida Wobka, die ist erst 15 Jahre alt und die musste jetzt schon erfahren, wie es ist, wenn die Bild-Zeitung aus so einer Sache einen großen Artikel macht. Also die hat es auf die Startseite bei Bild geschafft, weil sie in einem ihrer Spiele in Wimbledon den Schläger aus Frust geworfen hat und der in einem Winkel abgesprungen ist und in das Publikum gefallen ist. Und da sagen die Regeln ganz klar in Wimbledon. Und Barbara Rittner hat auch erzählt, dass die Junioren vorher explizit geschult worden sind und darauf hingewiesen wurde, dass es in so einem konkreten Fall zu dem Ereignis kommt. Ja, also nur mal um alle abzuholen. Ja, möchtest du auf die Frage eingehen?
Ja, also ich glaube, dass es relativ schwierig ist, auf allen regionalen Turnieren die Regeln halt so konsequent durchzusetzen. Ich glaube, das ist,
weißt du, wie die Regeln überhaupt sind? Also auf, wenn du ein LK-Turnier spielst in Deutschland und so weiter? Also welche Regeln da gelten?
Ich würde tippen, es ist Wilder Westen. Du darfst, glaube ich, machen, was du willst.
Schreibt uns mal bitte, wie das genau ist, die Regelung.
Genau, also was passiert bei Fluchen, wenn du auf Platz 8 spielst, die Turnierleitung vorne sitzt, wenn du Schläger schmeißt, dann muss ja jemand am Platz sein und meistens gibt es einen Oberschiedsrichter, der sich Ballwarten anguckt. Das war früher bei den Jugendturnieren so, wenn ein enger Ball war, dann hast du ihn eingekreist, dann gab es Diskussionen, dann, okay, jetzt holen wir einen Schiedsrichter. Und dann hast du teilweise 10 Minuten gewartet, weil Oberschiedsrichter noch auf dem anderen Platz einen Ballabdruck entschieden hat oder irgendwie
Ja,
bei der Mittagspause war und noch
aber jetzt
gegessen
geht es
hat.
Ja explizit um dieses Schlägerwerfen, wobei jetzt auch auf nationaler und lokaler Ebene nicht unbedingt so viele Zuschauer da sind, die getroffen werden könnten, ne? Also.
Ja, ich glaube, das ist halt eh so, wenn du einen Schläger über den Zaun schmeißt oder der über den Zaun geht, dann egal, also ob du ihn über den
So, ja,
Zaun schmeißt
sorry.
oder ob du ihn tickst und der über den kleinen Zaun geht, dass du dann disqualifiziert wirst, vor allen Dingen, wenn du Richtung Zuschauer wirfst oder triffst und der in die Richtung geht. Ich glaube, das ist bei jedem Turnier so. Wimbledon hat natürlich krassere Regeln, weil die auf die Courts aufpassen müssen. Also gibt höhere Strafen für den Schläger im Spielfeld, dann gibt es Unterschiede auf welchen
Thema
Platz und so.
Rasenqualität.
Genau, da passen die natürlich drauf auf. Aber ich glaube, bei den nationalen und regionalen Turnieren ist es halt wirklich schwer, das Ganze auf allen Feldern zu überblicken. Und natürlich wäre es cool, wenn der Schläger in der Hand bleiben sollte, weil ich bin da persönlich einfach ein Verfechter davon, dass das erstmal irgendwie gut ist, wenn du dich beherrschen kannst. Manche könnte auch argumentieren, okay, es ist cool, wenn Spieler auch mal aus der Haut fahren und wie manche Franzosen oder so da ein bisschen Show machen und auch mal einen Schläger zerlegen. Ja, ist irgendwie lustig, aber ich finde, für junge Spieler sollte es auch immer Vorbilder geben, die sich unter Kontrolle haben und versuchen, in ihrem Fokus zu bleiben und es nicht unbedingt nötig haben, wie in Federer zum Beispiel, dann in späteren Jahren halt den Schläger oder Nadal hast du auch nie gesehen, dass der einen Schläger rumgeworfen hat und ist eines der Idole schlechthin. Deswegen finde ich schon gut, wenn man sich eher an denen orientiert, auch wenn vielleicht der Unterhaltungsfaktor für den einen oder anderen Zuschauer manchmal in der Hinsicht ein bisschen geringer ist. Aber ich glaube, wir sind beim Tennis auch für andere Sachen da, nämlich für die Spielqualität und so. Deswegen glaube ich, das größte Problem ist, das halt konsequent durchzuziehen, die Regeln, weil du halt zu wenig Leute hast. Aber grundsätzlich fände ich das sehr gut, wenn vor allen Dingen die Jugendlichen lernen, besser mit sich umzugehen, nicht um irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern weil ich glaube, dass es im Schnitt mehr Leuten hilft, besser Tennis zu spielen, wenn sie weniger Outbursts, also halt Ausbrecher, emotionale haben, die negativ sind.
Danke für deine Einordnung. Um es auch nochmal zu konkretisieren, weil ich Ida nichts Schlechtes möchte. Der Schläger ist ins Publikum geflogen, hat aber niemand getroffen. Die Bild-Zeitung schrieb zum Glück in Richtung leeren Platzes, wobei die Bild-Zeitung vielleicht traurig war, dass sie niemanden getroffen hat, weil dann hätte sie es noch größer machen können. Der Schiedsrichter unterbricht das Match, telefoniert und holt die Oberschiedsrichterin. Die geht in die Ecke, in der Schläger flog und bekommt mitgeteilt, dass alle gesund sind. Hat dann über Funk mit der nächsthöheren Ebene telefoniert. Dann kam der Supervisor und hat mit der Stuhlschiedsrichterin geredet und der hat dann die Entscheidung verkündet, dass sie disqualifiziert wurde. Genau, so viel zu der Situation. Wolli, hast du eigentlich irgendwann mal so richtig räudigen Schläger geschmissen?
Das letzte Mal, als ich 12 war. Von der T-Linie in die Plane. Und mein Trainer
seitdem
ist
nie mehr irgendwie?
Nee, mein Trainer ist aufgestanden, gegangen und dann hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen und seitdem eigentlich nicht mehr.
Hast ja auch Nadal als Vorbild, der hat es ja auch
Ja, genau, aber er hat sich ja auch erst entwickelt. Ne? Ich war ganz am Anfang, die Nadal-Doku auch angefangen zu schauen. So die Anfangsjahre habe ich ihn nicht so krass gefeiert, aber ich fand, Nadal hat halt so als Persönlichkeit und als in seinem Gesamtauftritt über die Jahre auch eine echt krasse Wandlung gemacht. Und dann fand ich ihn eigentlich immer cooler und cooler.
Wenn mal dieser Slam-Wahnsinn rum ist, in einer der nächsten Folgen müssen wir auch mal über die Nadal-Doku sprechen. Da gibt es einige Punkte, die ich gerne mal mit euch teilen würde. Gerade jetzt vor dem
Muss
Hintergrund.
Muss ich erst mal zu Ende gucken.
Hast du schon angefangen?
Ja, angefangen, ja.
Ja, sehr gut. Weil im August kommt auch die Djokovic-Doku raus auf Amazon dann. Dann können wir vielleicht mal so einen Sonderteil machen. Und dann haben ja alle drei Großen ihre Dokus draußen und können das ein bisschen einordnen. Das klingt doch ganz cool. Wir wollen über die Bundesliga sprechen. Noch ein paar Minuten hier im öffentlichen Teil und switchen dann mit noch mehr Insights von Wally in den Patreon-Teil. Ich wollte eigentlich gerade noch erzählen, wie ich meine illustre Behindertensport-Weltcup-Karriere beendet habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nämlich rot kassiert bei meinem allerletzten internationalen Einsatz.
Wie, du hast rot kassiert? Hast du einen Schläger geworfen?
Boah, das war richtig peinlich. Also es, heute jetzt aus der Sicht richtig peinlich. Aber ich bin manns genug, es mit euch da draußen zu teilen. Ja, also die ganz kurze Version ist 2015. Ich habe Ausbildung bei der Fulda Zeitung gemacht, habe 6 Tageswochen gearbeitet, um mir freie Tage am Stück anzuordnen als Auszubildender. Das war aber der Deal mit meinem Chefredakteur, dass ich 3 Wochen am Stück auf Turnierreise fahren darf, weil man eigentlich als Auszubildender nur maximal 2 Wochen am Stück Urlaub machen durfte gegenüber den anderen Auszubildenden. Also habe schon am Limit gearbeitet, hatte dann einen halben freien Tag, bin mit dem Auto mit den Eltern von einem Teamkollegen nach Slowenien gefahren, habe diese 3-wöchige Turnierreise angefangen und habe 3 Wochen lang auf übelste Art und Weise den Hintern versohlt bekommen, sportlicher Natur, hatte eine Einzelbilanz von 0-13, 0-14, kam dann beim dritten Turnier an in Bayreuth, German Open, hab da auch in der Vorrunde die Segel streichen müssen und hab dann Teamwettbewerb gespielt und das letzte Match gegen Holland im Doppel stand 2-2 und 13-14 oder 11-12, auf jeden Fall Verlängerung des letzten Satzes. Ich habe Aufschlag und man muss im Doppel diagonal aufschlagen in das diagonal überliegende Feld. Und der Schiedsrichter hat den Ball ausgegeben. Meiner Meinung nach war der klar noch auf der Linie, so, also ganz klassisch. Die Holländer haben, glaube ich, dasselbe gedacht, haben sich aber schön enthalten. Und in dem Gesamtkontext, dass ich dann dass wir dadurch aus dem Team ausgeschieden sind und ich hatte schon ein sehr hohes, also meine Frustrationsgrenze war, also ich war schon drüber. Und dann stand da völlig unnötig eine Bande im Weg. Ja, wie kann man die auch da einfach hinstellen? Und dann habe ich die wie Prime Roberto Carlos mit dem Außenrist genommen. Und das Ding ist wirklich golden 3 Meter durch die Halle geflogen. Ich habe noch nie einen Fußball so sauber getroffen, wenn ich es gewollt hätte. Und alle haben es mitbekommen, Bundestrainer, meine Eltern, meine Teamkollegen, die Gegner, die wenigen Zuschauer in der Halle, richtig peinlich. Ich bin dann rausmarschiert. Der Bundestrainer hat gesagt, ich soll ins Hotel gehen und mich abkühlen, also so richtig peinlich. Und ich habe dann tatsächlich 4 Wochen später in Anführungszeichen die Karriere beendet, weil ich auch gemerkt habe, dass es mit dem Job in der Intensität nicht mehr passt und so. Das war meine allerletzte internationale Aktion, ja. Meine einzige, also genau, und ich habe rot kassiert.
Also wie sie dann eigentlich?
Ja, nur ohne die ganzen Highlights vorher. Davor und danach aber nie mehr rot kassiert, möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Wir kommen zur Bundesliga. Das ist doch ein bisschen peinlicher, jetzt wo ich es erzählt habe, als ich es eigentlich gedacht habe. Wolli, 3 Spieltage sind in der Tennis-Bundesliga absolviert. Es geht ja Schlag auf Schlag. Es war Sonntag, dann Freitag und Sonntag. Ich glaube, es gibt auch noch mal einen weiteren Doppelspieltag mit Freitag, Sonntag. Das ist schon sehr intensiv. Ich möchte, weil ich das nicht so intensiv verfolgt habe, natürlich wegen Wimbledon, 2 Punkte ansprechen. Zum einen die Ruderer, ja, also die amtierenden deutschen Meister, gegen die ihr schon spielen durftet, haben einfach als Siegerjubel sich auf ihren Sandplatz gesetzt, wie in einem Ruderboot und haben die norwegische Fußballnationalmannschaft nachgemacht. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Das habe ich bei Alina in einem Reel gesehen und habe mich bepisst vor Lachen.
Ja, war stark, ne? Ja, wir brauchen natürlich mehr solcher Sachen. Komplimente, TC Bredeney, geile Aktion. Die Bundesliga lebt davon, dass Teams sich Sachen einfallen lassen. Nicht nur ein Kreis vorm Spiel, auch coole Jubel danach. Es muss einfach Ja, mehr ist mehr, ja. Also Action, Action, Action.
Aber kann man sich als Gegner darüber auch also freuen, wenn man frustriert ist, dass man gerade gegen den Gegner verloren hat? Oder denkt man sich so, ey, was für Idioten?
Nein, Mann. Also ich möchte ja auch, wenn ich gewinne und ich jubel, so dann lass mich doch jubeln. So wie Ribéry. Und nee, also ich finde, beim Fußball ist auch keiner sauer, wenn sich die andere Mannschaft freut. Das ist so beim Tennis noch so ein bisschen ja, altbacken, sage ich mal. Deswegen ist es ja nichts gegen uns. Und wenn man im Sport seine Siege nicht mehr feiern darf, dann weiß ich nicht, wofür macht man es dann irgendwie? Also das gehört schon dazu. Es sollte nicht unbedingt respektlos sein dem Gegner gegenüber oder irgendwie hämisch oder so. Das muss nicht sein, aber ey, wenn du kreativ bist, wie du deine Siege feierst, dann solltest du dafür jetzt nicht irgendwie ja, Hate bekommen oder so, finde ich,
Und ist das
sondern
die absolute Ausnahme, solcher Jubel, oder gibt
ja,
es sowas
schon eher.
öfter?
Ja, manchmal wird halt im Kreis gejubelt, ein bisschen rumgehüpft und so, je nachdem, wie der Spieltag war. Aber meiner Meinung nach könnte da immer noch mehr gehen. Deswegen finde ich ja solche kreativen Sachen, auch wenn sie natürlich abgekupfert sind, ja, aber alles ist irgendwo, gab es schon mal
Ab ja,
irgendwo.
klar.
Deswegen auch überhaupt kein Front gegen die oder so. Ja, cool, auch wenn es gegen uns war, Mai, machen sie beim nächsten Spieltag, wenn sie gewinnen, vielleicht dann auch. Und ich finde es eher gut, wenn ja, Sachen passieren, die ja, cool sind für die Zuschauer auch, wenn ein bisschen Stimmung in der Bude ist.
Unsere Stammhörerinnen wissen das natürlich. Du spielst seit letztes Jahr für den Tennisclub SCC Berlin. Ihr seid in deiner ersten Saison aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen in die erste Bundesliga, habt nach ein paar internen Beratungen auch den Aufstieg wahrgenommen, ohne krasse externe Neuzugänge mit der bestehenden Truppe. Seid ihr jetzt in der Bundesliga und versucht euch bestmöglich zu verkaufen im Abstiegskampf? Habt jetzt drei Spiele verloren, aber nicht irgendwie sang- und klanglos 0-6, 1-5 oder so, sondern ihr wart eigentlich immer dran. Und ich habe nur eine zweite Sache, bevor ich dir so ein bisschen auch, und wir haben auch eine Hörerfrage dazu und bevor wir dann auch in den Patreon-Teil gehen. Aber was mir als nicht so krasser Bundesliga-Kenner, jetzt wo ich mit dir so viel Kontakt habe und ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige, sofort aufgefallen ist, wenn man sich die ersten drei Teams mal anguckt, ja, die jetzt, also ungeschlagen ist nur noch Aachen 1, mit 6:0 Punkten, und auf Platz 2 ist, wie gesagt, der TC Predeney, über den wir gerade, 1, über den wir gerade gesprochen haben, und Groß-Hesselhohe. Und was mir bei den drei Teams sofort auffällt, Wolli, ist, dass die gar nicht, also natürlich sind die stark aufgestellt bei den Einzelspielern, aber die verlieren fast gar keine Doppel. Also Aachen hat, glaube ich, noch gar kein Doppel verloren, und die anderen beiden nur zwei oder drei Doppel. Und die kommen eher bei diesen Viererteams eher über die Stärke. Ist das schon immer so gewesen, seit du im Profibereich bist, oder ist das eine Entwicklung, die in den letzten Jahren zugenommen hat? Weil ja wirklich auch absolute Weltklasse, Topspieler im Doppel in diesen Mannschaften aufgestellt sind, die dann explizit nur im Doppel zum Einsatz kommen. Also ihr habt das ja selbst am eigenen Leib, erfahren jetzt mit Schneider-Wallner.
Ja, das ist jetzt auch aktuell der größte Unterschied, weil wir hatten jetzt dreimal 2-2 nach dem Einzeln,
Ja.
haben dann jeweils die Doppel verloren, weil dann
Ihr
auch,
habt noch kein Doppel gewonnen, ne?
ja, es kommen halt immer drei frische Leute, jedes Mal Top 50 Spieler. Ich habe jetzt gegen Pützzi und Hugo Nüß gespielt.
Ja.
Pützzi vor ein paar Tagen Halbfinale Wimbledon, davor spiele ich 2,5 Stunden gegen Tom Gensch bei 30 Grad, habe 20 Minuten Pause. Stehe dann mit meinem Partner, der auch 2,5 Stunden gespielt hat, dann in Stunde 3 und 4 gegen Schneider-Wallner auf dem Platz, die BMW Open gewonnen haben. So, das ist schon knackig von der Qualität. Und wenn du da halt nicht 4, 5 Stunden am Stück absolut 100% zeigst, dann ja, ist es halt schwierig in Doppeln. Also wir verkaufen uns sensationell gut. Wir sind ja voll competitive und halten bislang alle Spieltage offen. Und bislang fehlt uns halt noch der letzte Schritt im Doppel, um mal einen Punkt mitzunehmen. Ich hoffe, das gelingt uns nochmal irgendwie diese Saison. Es wird wahrscheinlich auch mal Spieltage geben, wo es in den Einzelnen vielleicht nicht ganz so gut für uns läuft und wir die engen Match-Tiebreaks nicht für uns entscheiden, weil das bislang sehr, sehr gut klappt. Aber hey, die Saison macht sensationell viel Spaß. Wir sind unserer Clubphilosophie treu geblieben. Wir spielen mit den Leuten, die letztes Jahr zweite Liga gespielt haben. Wir geben in jedem Spiel 100%. Es wird richtig gut angenommen von den Zuschauern. Wir haben viel mehr Zuschauer als letztes Jahr. Die ersten beiden Heimspieltage in Berlin waren
Wie viel
richtig,
waren
richtig
da?
gut. 500, würde ich sagen. So
Boah.
500 plus, ja.
Das ist ja viel mehr als letztes Jahr.
Ja, viel mehr. Viel mehr. Also ich glaube, dass die erste Liga auf jeden Fall da sehr zieht. Natürlich, du siehst Top 100 Spieler. Du hast bei uns einen richtig schönen Club. Du hast eine gute Gastfrau. Also du kannst einen richtig guten Tag bei uns verbringen. Und das kannst du für ein paar Euro. Also wirklich, das ja, sollte man auf jeden Fall mal machen. Und bislang waren die Spieltage bis zum Schluss richtig eng und da hat uns einfach die Doppelqualität dann ein bisschen überfahren hier und da, aber wir stehen noch.
Gut, aber dann habe ich ja, ohne es mit dir abzusprechen und so krass Ahnung zu haben, aber eigentlich schon ins Wespennest gestochen, dass diese Doppelqualität da schon für die oberen Ränge krass entscheidend ist. Das ist mir halt auch sofort ins Auge gefallen, nur anhand der Ergebnisse. Wer die Tennis-Bundesliga verfolgen möchte, unser Freund des Podcasts, der Dennis Heinemann, kommentiert immer die Konferenz auf Sport Europe TV kostenlos. Einfach mal einschalten. Der nächste Spieltag ist am Sonntag wieder. Ihr habt jetzt zwei Auswärtsspiele in Neuss und in Mannheim. Genau. Wir switchen jetzt in den Patreon-Teil und
Weißt du, wer Neuss gegen uns spielt? Rinderknecht und Waschero, beide
ja,
wahrscheinlich.
ich habe das ein bisschen mitbekommen, dass die versuchen, die mindestens einmal zu holen. Ausgerechnet gegen euch, oder was?
Ja, wahrscheinlich sind wir das Team, gegen die alle dann doch auf Sieg spielen, sagen wir es mal
Ja,
so.
aber das kenne ich auch. Also das ist auch in diesen, also erstmal, was mich total abholt, wenn man Tennis-Bundesliga beim DTB auch die Ergebnisse checkt. Das Layout ist genauso wie Tischtennisspieler aufgepasst, Klick-DT. Und das ist Volley, das ist genauso. Also wir steigen jetzt in die Bezirksliga auf, zum 60. Mal, dass ich das hier erwähne. Und da werden auch gegen uns alle voll aufstellen. Das ist halt so im Teamsport, also in Einzelsportarten Teamsport, ja. Da wird geguckt, wer clever ist, wer ist Abstiegskandidat. Und wenn du da irgendwie nichts zum Abstieg zu tun haben willst, dann musst du halt gegen die drei auf dem Papier in Anführungszeichen schlechtesten Teams vollspielen. Aber dass die mit Waschero und Rinderknecht kommen, ist ein bisschen frech, sag ich ehrlich.
Ja, die wollen auch nochmal sicher gehen.
Gut, Wolli gibt gleich nochmal so ein bisschen mehr Insights, auch wie so ein Spieltag abläuft. Und wir reden noch ein bisschen intensiver, ein paar Minuten unter patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns unterstützen. Schon seit langer Zeit. Es tun auch mehr als 50 Leute. Vielen Dank dafür, die jetzt gleich mit dem Patreon-Teil beglückt werden. Ihr könnt dann direkt rüber switchen. Ich bedanke uns im Namen von uns beiden schon mal für alles, was ihr so tut, für die ganzen Einschriften. Ich persönlich möchte auch noch mal Danke sagen, was mich so ein bisschen übermannt hat, wohl, das habe ich ja auch gar nicht erzählt. Auf meinem Instagram-Account haben mehr als ein Dutzend unserer Hörer mir DMs geschrieben, weil ich im letzten Podcast erwähnt habe, dass meine Großmutter verstorben ist, weil die auch immer regelmäßig zuhören und diese, und was mir auch noch mal bewusst geworden ist, auch wenn wir ein Tennis-Podcast sind, wie viele Leute tatsächlich mit Pflege zu tun haben in ihrer Familie oder im Dunstkreis ihrer Familie. Da habe ich ganz viele tolle Nachrichten bekommen. Deswegen vielen Dank für eure Anteilnahme. Und ich habe es nämlich die letzten Wochen, bevor sie verstorben ist, in unseren Aufnahmen in Bad Homburg und so bewusst nie, nicht mehr erwähnt, weil es mir sehr nahe gegangen ist und ich dann auch immer eine gute Zeit mit dir haben wollte. Und ich immer Angst hatte, dass ich das dann nicht so gut kann. Aber jetzt ist eigentlich die Einordnung für mich so ganz gut, dass sie nicht mehr leiden muss. Und ich wollte mich einfach bedanken. Und bevor ich jetzt zu emotional werde, übergebe ich an Wolli, der wie immer das letzte Wort hat im öffentlichen Teil.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören, weiterhin für die Treue, fürs Unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Wimbledon. Jetzt gehen wir in eine kurze Grand Slam Pause, aber natürlich nicht Podcast Pause. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.